Ich habe es noch sehr auf dem Herzen, allen Mut zuzusprechen, die möglicherweise wegen ihres aktuellen Beziehungsstatus viele Schmerzen haben oder sich oder anderen viele Schmerzen bereitet haben, die vielleicht vor einem großen Scherbenhaufen stehen oder innerlich in einer Sackgasse sind. Es ist unser sensibelster Bereich, Bindung, Zugehörigkeit, Heimat, Partnerschaft, Sexualität. Gott sieht das, Gott hat das auf dem Schirm und ich bin sicher, dass Jesus euch um euch wirbt, euch Mut machen will, vielleicht gerade wenn ihr in einer verzweifelten Situation seid. Ich hatte eben vor Augen diese Szene, wo Jesus die Frau am Jakobsbrunnen, ich sag mal, stellt oder konfrontiert. Johannes 4 wird uns das berichtet, dass es eine Begegnung gab am helllichten Tag zwischen Jesus und dieser Frau, die eine große Beziehungsbaustelle hatte, eine große Not. Und das ist sehr sinnbildlich, dass sie an diesem Brunnen steht. Sie kommen, Jesus spricht mit ihr erst über Wasser und Durst und auf einmal geht das Gespräch über auf eine andere Ebene. Es geht um Beziehungsdurst. Um unseren Hunger, um unseren Durst nach Liebe. Und Jesus spricht davon, dass er Wasser zu geben hat. Und zwar Wasser, wenn wir von dem trinken, dass wir keinen Durst mehr haben. Und die Frau weiß noch nicht so ganz genau, worum es geht. Und dann sagt Jesus ihr, hol deinen Mann. Und dann geht es auf einmal um ihren Beziehungsstatus. Und sie sagt etwas verschämt, ich habe keinen Mann. Und Jesus weiß es besser. Er sagt ihr auf den Kopf, 5 hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und Jesus sagt das nicht, um diese Frau zu erniedrigen, zu beschämen, sondern um ihr zu helfen. Und interessant ist, dass die Frau am Ende voller Begeisterung ist für Jesus, dass sie anfängt zu trinken von dem Wasser, was Jesus ihr gibt. Und dass sie in ihr Dorf rennt, wo sie sicherlich verschrien gewesen ist als eine unmoralische Frau und den Leuten in aller Öffentlichkeit sagt, da ist jemand, der hat mir meine Sünden erzählt. Also das muss man mal bringen, voller Begeisterung in aller Öffentlichkeit zu sagen, da ist jemand, der hat mir meine Sünden erzählt, kommt alle. Und die Leute aus dem Dorf, die kommen zu Jesus. Und interessant ist auch, diese Frau hat den Krug beim Brunnen vergessen. Ja, das bemerkt der Evangelist Johannes geräuschvoll. Die Frau hat einfach ihren natürlichen Durst vergessen. Ja, sie kam eigentlich dahin, zu diesem Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und sie vergisst in ihrer Begeisterung über Jesus ihren Krug. Und Jesus sagt ein paar Kapitel später, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer bei Jesus trinkt, der vergisst seinen Krug. Ich weiß nicht, aus welcher Zisterne du manchmal trinkst, weil dich der Durst so gepackt hat. Ich kann dir sagen, wenn du anfängst, von Jesus zu trinken, du wirst das vergessen, du wirst es hinter dir lassen. Jesus fordert dich nicht nur einfach aus, irgendwas Gefährliches zu lassen, sondern was Jesus dir zu geben hat, das Leben, das er dir zu geben hat, ist so viel besser, ist so viel intensiver, dass du deinen Krug vergessen wirst. Und ich bin sicher, es sind Frauen am Jakobsbrunnen hier und es sind auch Männer am Jakobsbrunnen hier und Jesus will dir begegnen. Und er sagt, komm zu mir mit deinem Durst. Und Jesus hat noch viel mehr vor, als deinen Durst zu löschen. Das ist nämlich ganz spannend, als Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Da geht es nämlich nicht nur so weiter, dass Jesus sagt, dann wird dein Durst gestillt, sondern geht so weiter. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle lebendigen Wassers werden. Und wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Jesus sagt hier, also das ist was ganz Grundsätzliches, wie er uns gebrauchen will. Er sagt, komm mit deiner Not, mit deinem Schmerz, mit deinem Lebensdurst zu mir. Und dann wirst du nicht nur erfahren, dass dein Durst gelöscht wird, sondern du wirst genau an der Stelle gebraucht werden an anderen Menschen. Ja? Wenn du von mir trinkst, dann wird das in dir eine Quelle werden und dann geht von dir Wasser aus. Es wird von dir Erfrischung ausgehen. Das habe ich schon oft beobachtet, dass Menschen, die also über die ganz lange Strecke ihres Lebens, die mit einem bestimmten Schmerz unterwegs sind im Leben und die Jesus daran gelassen haben, dass die regelmäßig an Menschen gebraucht werden, die mit demselben Schmerz unterwegs sind. Die Situation, über die du vielleicht gerade verzweifelt bist, die Beziehungssituation, über die du vielleicht gerade verzweifelt bist, Jesus will sie nicht nur heilen. Jesus will aus dieser Schwäche deine Stärke, deine Ressource machen. Jesus will zu dir kommen und will in dieser Art und Weise, wie er zu dir kommt und deinen Durst löscht, will er dich gebrauchen an anderen Menschen. Also ich möchte dir ganz viel Mut machen mit dem, was du vielleicht schamhaft versteckst, aber was dich im Verborgenen umtreibt und bestimmt, was für dich vielleicht wie eine Mauer ist. Ich möchte dir ganz viel Mut machen, mit Beharrlichkeit und mit Geduld damit zu Jesus zu kommen. Ja, also dieses Durstlöschen bei Jesus, das kann ein längerer Prozess sein. Es kann sein, dass wir lange Zeit brauchen, bis das heilt, bis das aushält. Aber es lohnt sich, auch die lange Strecke lohnt sich. Nicht verkrampft, verbissen, man kann nie was erzwingen bei Gott. Aber beharrlich mit diesem Mangel, mit diesem Schmerz vor Gott zu sein und Gott wird dich nicht nur dort heilen und berühren, er wird aus dieser Schwäche eine Stärke machen, von der andere Menschen profitieren werden. Das ist Gottes Plan mit deiner Baustelle, mit deinem Schmerz. Also hab Mut. Ich habe eben noch aus den Sprüchen Vers gelesen, der Weg des Gerechten ist wie das Licht am Morgen, das immer heller wird bis zum vollen Tag. Also der Weg des Gerechten ist nicht immer hell, er fängt vielleicht noch im Halbdunkel an. Aber wir haben diese Verheißung, diese Aussicht, dass es mit Gott immer heller wird. Und das, auch wenn du vielleicht im Moment im Dunkeln sitzt, in der Dunkelkammer irgendwie, dir Antworten fehlen, du voller Schmerz bist, ich sage dir, gib nicht auf. Bleib nicht in der Verzweiflung, bleib nicht in der Lähmung, mach dich auf den Weg, es wird heller werden. Es wird heller werden. Jetzt fange ich mit der Predigt an. Okay. Ja. Das Tolle ist, der Bibeltext, der braucht eigentlich keine Auslegung. Der ist eigentlich sowas von sonnenklar. Manchmal geht so das Gerücht rum, die Bibel ist ein schwieriges Buch, ist vor 4.000 Jahren irgendwie geschrieben und es ist ganz kompliziert und man kann ganz viel falsch verstehen und eigentlich sollte man sich da nur als Historiker irgendwie ranwagen. Ja, es gibt manche Stellen, die sind schwierig. Und ja, in manchen Fragen hilft es auch ein bisschen historisches Hintergrundwissen zu haben, aber Martin Luther hat mal gesagt, wer der Schrift das irgendwie anhängt, wer der Bibel das anhängt, dass sie unklar ist, der ist wie jemand, der sich eine Tüte über den Kopf zieht, am helllichen Tag rausgeht und sagt, es ist dunkel. Und er sagt, das ist sehr, sehr derb, aber er setzt dann so fort sinngemäß, wir sollten die Dunkelheit unseres Herzens nicht der Bibel zur Last legen. Ja? Meistens, im Wesentlichen, alles Wesentliche ist sehr klar und deutlich. Man kann sich daran reiben, man kann sagen, es gefällt mir nicht, aber es ist deutlich. Und ich finde diese Stelle hier, 1. Korinther 7, die ist einfach sonnenklar, auch heute noch. Paulus übrigens beim Korintherbrief, der hat irgendwie einen Zettel aus Korinth bekommen mit Fragen. Und er schreibt den Korintherbrief und zwischendurch sagt er immer wieder, ihr habt mir diese Frage gestellt und dazu sage ich euch jetzt Folgendes. Und genau an so einer Stelle sind wir. Die Korinther hatten Fragen zum Thema Beziehungsstatus. Und 1. Korinther 7, Vers 1 fängt so an und ich lese dann gleich durch. Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, Doppelpunkt, also ihr Korinther sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Zitat Ende. Paulus sagt weiter, meine Antwort darauf lautet, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen. Und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern. Und genauso wenig darf sich die Frau ihr Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt, gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Versteht mich nicht falsch. Was ich hier über zeitweilige Enthaltsamkeit sage, ist ein Zugeständnis an euch und nicht etwa eine Vorschrift. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Ich springe jetzt an das Ende des Kapitels 7. Aber wenn ein Mann verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich bete nochmal. Jesus, in dem vielen, was an Gedanken, an Impulsen jetzt so schon jetzt im Raum ist und was jetzt noch kommt, wir vertrauen dir, dass du das richtig sortierst. Und wir beten, dass jeder von uns das Richtige mitnimmt und verfolgt. Amen. Sechs Punkte. Ich habe ein bisschen ausgewählt und sechs Sachen sind mir sehr wichtig geworden. Erstens, die Ehe soll keine verkehrsberuhigte Zone sein. Also, Vers 1, kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Paulus antwortet sehr höflich, aber er sagt, das ist falsch. Das ist falsch. Ja? Die Kirche ist jahrhundertelang mit Irrtümern da unterwegs gewesen und es ist immer noch das Klischee unterwegs, dass Sexualität, Intimität irgendwie was Unreines ist und möglichst vermieden werden sollte. Und das ist einfach falsch. Das kommt nicht aus dem Judentum oder aus der Kirche, sondern das kommt aus dem Hellenismus, also eher aus der griechischen Philosophie. Und weil die griechische Philosophie sehr stark gemixt wurde in den ersten Jahrhunderten der Kirche, ist vieles aus diesem griechischen Denken in kirchliche Lehre geronnen. Und das waren Irrwege. Und Paulus, in seinem Kontakt mit den Korinthern, hakt er dieses griechische Denken eigentlich längst ab an verschiedenen Stellen. Er wehrt das ab, vor allen Dingen diese Leibfeindlichkeit, wehrt Paulus an verschiedenen Stellen im Korintherbrief ab. So auch an dieser Stelle. Er sagt, Sex haben ist wunderbar und wenn man verheiratet ist, dann darf man sich einander nicht entziehen. Also Ehe soll keine verkehrsberuhigte Zone sein. Es kann Gründe geben, Enthaltsamkeit zu üben. Es kann Situationen geben, gesundheitliche Situationen, wo es gut ist, dass man Enthaltsamkeit übt. Also an alle, die unfreiwillig im Moment enthaltsam leben. Es ist gut, das zu üben. Auch als Verheirateter kann es Situationen geben, wo man Enthaltsamkeit üben muss, aus unterschiedlichsten Gründen. Und es ist gut, wenn man das kann. Aber Paulus sagt sehr wohl, das ist ein Zugeständnis. Das kann mal für eine gewisse Zeit sein. Aber Gottes Plan für die Ehe und damit es auch weitere Menschen gibt, wie zum Beispiel Josiah Caleb, sollte die Ehe keine verkehrsberuhigte Zone sein. Aber auch nicht nur wegen Nachkommenschaft, sondern wir brauchen es. Gott hat uns so gemacht. Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. Und unser sexuelles Verlangen gehört dazu. Zweitens, Paulus fordert Gleichentrechtigung in der Ehe. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Ich wusste nicht, wie ich dazu sagen sollte. Das Stichwort in unserer Zeit ist Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Es ist für den zeitlichen Hintergrund, also wenn man schon mal davon redet, es ist höchst erstaunlich, was Paulus hier sagt. Er sagt, in der Ehe und was Intimität angeht, begegnet ihr einander auf Augenhöhe. Es gibt hier keinen Vorrang des Mannes. Und Paulus nimmt die Männer als erstes in die Pflicht. Er sagt, ihr Männer, ihr dürft euch euren Frauen nicht entziehen. Und ihr Frauen dürft euch auch nicht euren Männern entziehen. Aber beachtet das mal, es ist völlig symmetrisch, völlig auf Augenhöhe. Das ist sehr auffällig für das, was sonst gang und gäbe war in der Antike. Gleichberechtigung, wenn man so will, eigentlich geht es um Gleichverpflichtung, dass Mann und Frau dieselbe Hingabe füreinander vollziehen sollen. Sie sollen sich einander hingeben. Es geht eigentlich gerade nicht um Recht, um Forderung, sondern es geht um Hingabe. Es geht nicht darum, das macht die Liebe kaputt, dass wir um ein Recht einfordern, sondern es geht darum, dass wir uns an den anderen hingeben. Es ist ein großer Unterschied, ob wir unser Bedürfnis formulieren, sei es im Bereich von Intimität oder sei es im Bereich von ganz allgemein, von Nähe, von Kommunikation. Es ist ein großer Unterschied, ob wir unser Bedürfnis formulieren und den Partner freilassen oder ob wir auf unser Recht pochen. Und auf unser Recht pochen macht die Liebe kaputt. Unser Bedürfnis formulieren ist wichtig. Manchmal auch unsere Not zu formulieren ist wichtig. Aber Partnerschaften leben davon, dass man dann einander freilässt. Drittens, Partnerschaft und Sexualität sind zweitrangig. Nochmal dieser Vers, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Also das kommt einem in diesem ganzen Kapitel entgegen. Ich habe einen Vers davon schon letzten Sonntag ausgelegt. Partnerschaft funktioniert besser, wenn wir nicht zu sehr um dieses Thema kreisen. Partnerschaft und Sexualität sind dann stabil, wenn sich nicht alles in unserem Leben um Partnerschaft und Sexualität dreht. Wir sind dafür geschaffen, dass sich unser Leben um Gott dreht. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass Paulus hier als Ausnahme das Gebet einführt. Die Intimität mit Gott, wenn man so will, die Nähe zu Gott, die Sättigung bei Gott, dass wir von ihm trinken, das kann mal Vorrang haben vor der ehelichen Intimität. Also, Gott, Glaube an Gott soll Rang 1 sein in unserem Leben und Rang 2 dann Partnerschaft. Viertens, Beziehungsstatus Single ist kein Mangel, sondern eine Gabe. Vers 7, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe, dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Wenn du im Moment nicht verheiratet bist, dann hast du im Moment diese Gabe. Vielleicht fühlst du es nicht unbedingt, vielleicht suchst du nach einem Partner, aber im Moment, muss nicht, es kann sein, dass im nächsten Monat vorbei ist, aber im Moment hast du diese Gabe. Und Paulus bringt hier diesen wichtigen Impuls, es ist eben kein Mangel, es ist kein Defizit, sondern es ist eine Gabe. Wir sind nun eine Gemeinde, die zu einem überwiegenden Teil sich zusammensetzt aus Ehepaaren und wo Kinder und Familie, wo das ein hoher Wert ist und wo uns das sehr beschäftigt. Aber es ist mir sehr wichtig, dass ihr als Singles euch nicht als Rand der Gemeinde fühlt und dass ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr irgendwie ein Defizit habt. Und mir ist es sehr wichtig, dass ihr nicht so betrachtet werdet, sondern es ist eine Gabe und wir wollen als gesamte Gemeinde ein Stück Familie sein für alle. Und ihr als Singles, ihr gehört absolut dazu. Könnten mal die Ehepaare applaudieren. Genau. Fünftens. Diese Freudianismen, naja. Gebet kann sehr sexy sein. Versteht mich nicht falsch, was ich hier über zeitweilige Enthaltsamkeit sage, ist ein Zugeständnis an euch und nicht etwa eine Vorschrift. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also man fragt sich, wie die Gebetsversammlung in Korinth, was da so los gewesen sein muss. Es gibt ein paar Andeutungen, dass die, mir liegt ein Wort mit G auf der Zunge und es geht mit EI weiter, aber das verkneife ich mir in dieser öffentlichen Ansprache. Aber diese Gebetszusammenkünfte, die müssen, sagen wir, sehr vital gewesen sein. Das kann man aus dem Korintherbrief insgesamt schließen. Da ging irgendwie die Post ab. Gebet muss da sehr sexy irgendwie gewesen sein. Ja? Also wenn Paulus sagt, Sex in der Ehe ist Vorschrift, Enthaltsamkeit ist ein Zugeständnis. Also ja, Sexualität ausleben, das gehört in die Ehe. Und wenn ihr so unbedingt so scharf drauf seid zu beten, wenn ihr so viel Lust auf Gebet habt, dann könnt ihr mal pausieren. Also so war das irgendwie mit in der Gemeinde in Korinth. Und ich glaube, da sind noch Schätze zu heben. Vielleicht sind wir mit einer viel zu verbissenen und arbeitsorientierten und langweiligen Gebetspraxis unterwegs. Und es geht eigentlich bei dieser Enthaltsamkeit, dass man mal als Partner für eine Zeit lang auf verkehrsberuhigte Zone lebt. Dabei geht es nicht so sehr darum, dass man sich irgendwas verkneift, sondern es geht darum, dass man Gott umso intensiver genießt. Es geht darum, dass wir Sättigung, es geht nicht darum, dass wir uns irgendwas verkneifen oder verzichten mit langen Gesichtern, sondern es geht darum, dass wir anstatt den Partner zu genießen, manchmal Zeiten haben, wo wir Gott stärker genießen und dass das seinen Platz hat. Aber es geht eigentlich beides um Genuss, um Empfang. Schließlich, werde und bleib werbend. Aber wenn ein Mann verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. So soll das aussehen. Also, ich ermutige dich, werde werbend, auch wenn du vielleicht schon lange verheiratet bist, werde wieder neu werbend. Oder wenn du noch werbend bist, dann bleibe das auch. Ja? Ich rede jetzt mal zu meinen Geschlechtsgenossen, zu meinen Mitmännern. Also an der Stelle tue ich jetzt nicht so, als hätte ich kein Geschlecht. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, wie in Ostwestfalen, wie man da einen Heiratsantrag formuliert. Das ist sehr kurz, ne? Die Ostwestfalen sind ein bisschen mundfaul. Ein ostwestfälischer Heiratsantrag geht so. Vielleicht auch für die Frauen ganz wichtig, dass ihr das auslegen könnt. Ostwestfälischer Heiratsantrag geht so. Und? Also liebe Mitmänner, lasst euch ein bisschen was einfallen. Ja? Zeigt euch bitte etwas sportlicher wie der durchschnittliche Ostwestfale. Der Herr segne die Ostwestfalen. Oder auch so ein Satz, der mir mal zu Ohren gekommen ist. Schatz, wenn ich wollte, dass du weißt, was ich denke, dann würde ich es dir doch sagen. Teilt euch mit. Lasst in euer Herz reinschauen. Sagt, was euch bewegt, wie es euch geht. Oder ein drittes Zitat. Entschuldige, dass ich dir nicht zugehört habe. Meine Gedanken waren interessanter. Das sagt man nicht, aber das ist irgendwie die Botschaft, die ankommt, ja, wenn man schlecht zuhört. Ich predige nebenbei auch ein wenig mir selbst. Also, werbt um eure Partnerin, sage ich jetzt mal als Mann. Ich glaube, also wenn es um unsere Bedürfnisse als Mann geht, wir sind relativ berechenbar. Die verheirateten Frauen können mir vielleicht zustimmen. Bei Frauen, also so nach meiner Beobachtung, ohne jetzt zu viel preiszugeben aus unserer Ehe, die Bedürfnisse von Frauen können sich ändern. Sie sind nicht so ganz konstant und das macht unsere Frauen so sexy, dass sich das immer mal wieder ändert. Manchmal im Abstand von 2 Stunden ist das Bedürfnis anders und es ist gut. Also wenn wir immer mal wieder da Erkundigungen einziehen, womit wir unserer Frau eine Freude machen können, ja? Also bleibt dran, bleibt werbend. Jetzt zum Schluss möchte ich dir Mut machen zu 3 Entscheidungen. Also die eine Entscheidung von den 3 ist vielleicht für dich wichtiger als die andere. Aber ich lege dir einfach 3 Entscheidungen vor. Heute ist Wahltag. Ihr geht an die Urnen, ihr macht eure Kreuzchen, vielleicht mit mehr Überzeugung, vielleicht mit ein bisschen unschlüssig. Aber ich möchte euch total ans Herz legen, was euren Beziehungsstatus angeht, ob ihr Single seid oder ob ihr verheiratet seid, was eure Partnerschaft angeht, bleibt nicht untätig, sondern trefft Entscheidungen und handelt daraufhin. Erste Entscheidung, grundsätzlich deinen aktuellen Beziehungsstatus zu akzeptieren. Du bist verheiratet oder du bist Single. Frieden zu schließen mit deinem Beziehungsstatus. Dich zu versöhnen mit deinem Beziehungsstatus. Auch wenn es vielleicht in deiner Ehe im Moment Schwierigkeiten gibt. Auch wenn du deinen Single-Status vielleicht im Moment als schmerzhaft erlebst. Aber versuch, Frieden zu schließen und aus Gottes Hand deinen Status zu akzeptieren. Das ist ein bisschen auffällig in 1. Korinther 7. Paulus, ich stelle das mal zusammen, sagt, grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat. Das erste Mal. Wenig später, jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als zum Glauben gerufen wurde. Nochmal ein paar Verse später, noch einmal, Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und so seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Erstmal, dein Status im Moment ist so, sollst du aus Gottes Hand annehmen und du sollst aufhören, damit zu hadern oder ständig dich in Tagträumen irgendwo wegzubeamen, sondern in deiner Wirklichkeit leben und das annehmen, damit versöhnt leben. Wenn es im Moment schmerzhaft ist, dann für dich gilt der zweite Punkt. Triff die Entscheidung, deinen Beziehungsstatus zu kultivieren. Mach ein Fest aus deiner Ehe, wenn du verheiratet bist. Mach ein Fest aus deinem Single-Status, wenn du nicht verheiratet bist. Als Single, du hast Freiheiten, davon können wir Verheirateten nur träumen. Und auch da, es ist wirklich eine Gabe, dass du unverheiratet bist und dich eigentlich mit niemandem absprechen musst und außer Gott niemandem Rechenschaft schuldig bist. Du hast Freiheiten in deiner Lebensgestaltung, die wir uns als Verheiratete einfach nicht so rausnehmen können. Genieß deinen Status, deine Situation, in die dich Gott im Moment gestellt hat. Kultiviere das, pflege das, bleib dran. Ne? So diese Erkundigung beim Partner mit den Bedürfnissen, das ist so ein heißer Tipp. Schließlich triff die Entscheidung, deine Beziehungsfähigkeit zu regenerieren oder von Gott regenerieren zu lassen. Wenn du dauerhaft mit Frustrationen und Schmerzen unterwegs bist, als Single oder als Verheirateter, pack's aus, lass dich nicht lähmen, komm ans Licht damit, bleib nicht in so einer Erstarrung oder Lähmung. Gott hat immer einen gangbaren Weg, egal in welchen Sackgassen wir gelandet sind, egal welche Schuld wir auf uns geladen haben, Gott hat immer einen gangbaren Weg. Gott will Ehen retten, Gott will Partnerschaften retten, erneuern und er kann das. Und wir haben die beste Voraussetzung, mit diesem Gebot einander zu vergeben, was Matthias vorhin gesagt hat. Das ist so ein Schlüssel. Vergebung braucht manchmal Zeit, manchmal braucht es Jahre, aber wir können vergeben. Das gehört zu unseren Grundfähigkeiten als Menschen, dass wir einem anderen Vergebung zusprechen können und dass wir damit auch uns versöhnen und neu anfangen können. Ich ermutige dich nochmal. Matthias hat so viel Mut gezeigt, uns an einen Schmerz, der in ihm war und auch noch da ist, uns das zu zeigen. Ich mache dir Mut, mit einem Schmerz, mit einer Frustration, mit einer Bedrohung, die in dir schlummert, zeig es. Sprich mit einem guten Freund, einer guten Freundin darüber. Sprich mit einem Seelsorger darüber. Arbeite an einem Plan, deine Beziehungsfähigkeit, deine Ehe zu erneuern. Was ist auch der ganze Schmerz, das darf erstmal vor Gott sein. Und erst was sein darf vor Gott, das kann sich dann auch verändern. Aber wenn wir die Dinge in uns vergraben oder verschließen, das kann sich nicht ändern und das ist eine Bedrohung für uns, manchmal bis ins Gesundheitliche hinein. Die Amerikaner sagen, damit möchte ich enden, bei diesem Thema oder auch bei anderen Themen, das liebe ich so, we're all in this together. Wir sagen in Deutschland, wir sitzen alle im selben Boot mit unseren Sehnsüchten, mit unserem Schmerz, manchmal auch mit unserer Freude. Und das darf in Gemeinde sein, es darf vor Gott sein und weil es vor Gott sein darf, kann Gott es verändern. Wenn wir von ihm trinken mit unseren großen Baustellen, wenn wir seine Hilfe empfangen, dann empfangen wir nicht nur Heilung und Sättigung, sondern Gott befähigt uns, einer blutenden Welt zu dienen.